Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Weihnachtsspecials. Am Mikrofon für euch wieder eure Uschi Rostedt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Science Park in Potsdam-Golm. Heute wird es um eine Pflanze gehen, über die es, soweit ich recherchiert habe, keine Weihnachtslegenden oder Weihnachtsgeschichten gibt. Aber, wie ihr gleich hören werdet, handelt es sich um ein ganz besonders interessantes Weihnachtsgewächs, das sich in vielen Merkmalen von den bisher beschriebenen Pflanzen der Weihnachtszeit unterscheidet. In den früheren Folgen zur Weihnachtszeit habe ich euch die Stechpalme vorgestellt, einen immergrünen Laubbaum, der hier bei uns wächst. Auch die Mistel aus der letzten Folge hat eine europäische Variante mit weißen Beeren, die auf unseren Bäumen als Halbschmarotzer vorkommt. Ebenso sind immergrüne Nadelbäume bei uns heimisch, wie beispielsweise Fichten, die neben anderen Nadelbaumarten bei uns zu Weihnachten geschmückt werden. In der Episode um den Weihnachtsstern ging es schon einmal um eine Pflanze, deren Ursprünge weit entfernt liegen, nämlich in Mexiko. Solche Exoten haben oftmals ganz besondere Eigenschaften, da sie in anderen Klimazonen und Ökosystemen zu Hause sind. Das ist beim Weihnachtsstern so, aber ganz besonders auch bei der Pflanze, um die es heute geht, nämlich den Weihnachtskaktus. Der Weihnachtskaktus blüht zur Weihnachtszeit, weshalb er bei uns gern gesehen ist und zu den beliebtesten Zimmerpflanzen zur Weihnachtszeit gehört. Der Weihnachtskaktus gehört zur Gattung der Schlumbergerer aus der Familie der Kakteengewächse. Den Gattungsnamen verdankt er dem französischen Kakteensammler und Züchter Friedrich Schlumberger, der von 1823 bis 1893 lebte. Es heißt, dass die aus dem Südosten Brasiliens stammende Wildform Schlumbergerer truncata Anfang des 19. Jahrhunderts die botanischen Gärten von Kew bei London erreichte. Einige Jahre später wurde Schlumbergerer russelliana in Brasilien entdeckt und wieder einige Jahre später gleichfalls nach England eingeführt. Beide Arten sind zwar eng miteinander verwandt, hätten sich aber in der Natur wahrscheinlich niemals getroffen, da Schlumbergerer russelliana in größeren Höhen vorkommt als Schlumbergerer truncata und beide Pflanzen zudem zu verschiedenen Zeiten blühen. Doch dem englischen Gärtner Wilbraham Buckley gelang es ca. 1850, die Wildformen der beiden bis dahin kaum bekannten Kakteenarten miteinander zu kreuzen. Das war die Grundlage für den ersten großen Erfolg des Weihnachtskaktus während der viktorianischen Zeit. Alle Nachkommen dieser und späterer Kreuzungen erhielten zu Ehren des Gärtners Wilbraham Buckley den Namen Schlumbergerer Buckleyi. Da die verschiedenen Kreuzungen moderner Sorten kaum noch nachvollzogen werden können, steht aktuell auf den Etiketten im Handel meist nur noch die Bezeichnung Schlumbergerer Hybride. Die Palette der Blütenfarben reicht mittlerweile als Folge züchterischer Aktivitäten von weiß über rosa bis violett. Aktuell gibt es auch gelbblühende oder zweifarbig blühende Pflanzen. Die Deutsche Kakteengesellschaft, die Gesellschaft österreichischer Kakteenfreunde und die Schweizerische Kakteengesellschaft wählten den Weihnachtskaktus im Jahr 2014 zum Kaktus des Jahres. Wie ich schon andeutete, handelt es sich beim Weihnachtskaktus um einen Exoten. Die Wildformen des Weihnachtskaktus stammen aus den küstennahen Gebirgen Brasiliens. Ganz anders wie andere Kakteenformen wächst der Weihnachtskaktus aber nicht in glühend heißen und trockenen Wüstengebieten. Nein, er wächst in den feuchten, tropischen und subtropischen Wäldern im Südosten Brasiliens. Der Weihnachtskaktus gehört zu den sogenannten Epiphyten. Epiphyten werden auch als Aufsitzerpflanzen bezeichnet, da sie auf anderen Pflanzen wachsen. Manche der Epiphyten können auch auf Steinen oder auf Dächern wachsen. Genau das trifft auch für die im 19. Jahrhundert aus Brasilien eingeführten Wildformen des Weihnachtskaktus in ihrer Heimat zu. Sie wachsen auf Bäumen. Der Vorteil dieser Lebensweise besteht einerseits darin, dass die Pflanzen in den luftigen Höhen der Baumkronen einen besseren Zugang zum Licht haben. Andererseits entziehen sie sich auf dieser Weise der Konkurrenz der Bodenflora. Am Boden tropischer oder subtropischer Regionen hätten sie lichtmäßig ein Problem, da sie durch die hochwachsenden tropischen Bäume im wahrsten Sinne des Wortes in den Schatten gestellt würden. Und außerdem hätten sie am Boden mit vielschichtiger Konkurrenz durch andere Pflanzen zu kämpfen, die ihnen Wasser und Nährstoffe streitig machen würden. Anders aber als die Mistel handelt es sich bei den Schlumbergerer-Arten nicht um Schmarotzer oder Halbschmarotzer, da sie weder das Xylem, also das Wasser- und Nährstofftransportsystem, noch das Phloem, die Zuckertransportader der Wirtspflanze, anzapfen, um Wasser und Nährstoffe bzw. bei Vollschmarotzern zusätzlich auch die Zuckerverbindungen zu stehlen. Sie halten sich an ihrer Wirtspflanze nur fest und nutzen sie einzig und allein als Wachstumsort. Ansonsten versorgen sie sich mit allen Stoffen, die sie für ihr Leben benötigen, eigenständig. Damit das gelingt, haben sie ganz besondere Fähigkeiten entwickelt. Epiphyten wie die Schlumbergerer Arten, die auf Bäumen wachsen, beziehen ihr Wasser und ihre Nährstoffe aus Regen, Tau und verrottenden Pflanzenteilen, der bzw. die sich um sie herum in den Astgabelungen ansammeln. Epiphytische Gefäßpflanzen, unter Gefäßpflanzen versteht man solche, die Leitungsbahnen wie Xylem und Phloem besitzen, kommen so gut wie nur in den Subtropen und Tropen vor, besonders in den Nebelwäldern feuchttropischer Gebirge. Bei uns gibt es so gut wie keine epiphytisch lebenden Gefäßpflanzen. In der Literatur heißt es dazu, dass der Grund dafür wahrscheinlich in den winterlichen Frostperioden zu sehen ist, da dann für längere Zeit die Wasserversorgung ausfällt. Dagegen gibt es bei uns aber epiphytisch lebende sogenannte niedere Pflanzen, Algen, Moose, Flechten oder Farne. Zumindest in Regionen mit guter Wasserverfügbarkeit. Sehen könnt ihr diesen Bewuchs beispielsweise im Wald auf Steinen oder umgestürzten Bäumen oder aber auch auf Dachflächen. Weltweit sind nur etwa 10% aller Gefäßpflanzen epiphytisch. In tropischen Bergregenwäldern kann ihr Anteil allerdings sehr hoch sein. Viele Epiphyten, und dazu gehört auch der Weihnachtskaktus, besitzen sukkulente Blätter. Wobei man korrekterweise sagen muss, dass die Blätter des Weihnachtskaktus rückgebildet sind und das, was uns bei ihm als Blätter erscheint, sind eigentlich Sprossglieder, die die Aufgabe der Photosynthese übernommen haben und sich verdickt haben, um Feuchte speichern zu können. Aufgrund dieser Sprossglieder wird der Weihnachtskaktus auch Gliederkaktus genannt. Da der Weihnachtskaktus nicht auf dem Boden wächst, wo er mit seinen Wurzeln Wasser aus dem Boden aufnehmen könnte, sondern in luftigen Höhen auf anderen Pflanzen sitzt, denen er aber kein Wasser raubt, muss er schauen, dass ihm immer genug Wasser zur Verfügung steht. Nun sollte man denken, dass dem Weihnachtskaktus in seiner Ursprungsregion, dem tropischen bis subtropischen Regenwald, mehr als genug Wasser zur Verfügung steht. Das ist aber leider nicht jederzeit der Fall. In den Tropen und Subtropen gibt es zwar keine Jahreszeiten, aber es gibt Zeiten, in denen weniger Niederschlag fällt und es gibt in den Regenwäldern ein sogenanntes Tageszeitenklima. Das heißt, die Temperaturen sind über das Jahr betrachtet zwar ausgeglichen, aber die Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages und zwischen Tag und Nacht können um einige Grade schwanken. Damit den Schlumbergerer Arten in ihrer natürlichen Umgebung immer genug Wasser zur Verfügung steht, haben sie sich evolutionär den Herausforderungen ihres Habitats angepasst. So hilft ihnen der Bau der Sprossglieder dabei, Wasser zu sparen, da in ihnen Wasser gespeichert werden kann und über sie wenig Wasser verdunstet wird. Darüber hinaus haben die Schlumbergerer Arten, genau wie die Wüstenkakteen, eine ganz besonders clevere Art der Photosynthese entwickelt. Den Crassulacea-Säurestoffwechsel oder Englisch Crassulation Acid Metabolism, abgekürzt CAM, um heiße und trockene Perioden, die auch im tropischen Regenwald auftreten können, zu überstehen. Diese Art der Photosynthese ermöglicht es den Pflanzen, tagsüber die Spaltöffnungen zu schließen und trotzdem Photosynthese zu betreiben. Ich hatte euch ja in verschiedenen Episoden immer mal wieder erzählt, was so im Groben bei der Photosynthese passiert. Dabei wird aus Wasser und Kohlenstoffdioxid unter Nutzung von Sonnenenergie organische Energie in Form von Zucker aufgebaut. Damit dieser Prozess funktionieren kann, wird über die Spaltöffnungen Wasser abgegeben und Kohlenstoffdioxid aufgenommen. Wenn es tagsüber aber sehr heiß ist und aus den Wurzeln nicht genug Wasser nachgeliefert werden kann, schließen die Pflanzen ihre Spaltöffnungen, um Wasser zu sparen. Damit kann kein Kohlenstoffdioxid mehr in die Pflanze eindringen und die Photosynthese kommt zum Erliegen. Ihr könnt euch vorstellen, unter solchen Bedingungen haben Wüstenpflanzen ein Problem. Sie könnten nicht wachsen und sich entwickeln. Aber auch für die Epiphyten stellt Wasserverlust ein Problem dar, da sie keinen Zugang zum Grundwasser haben und sie darauf angewiesen sind, Wasser aus der Luft aufzunehmen oder über kleine Wasserpfützen, die sich in ihrer Nähe auf ihrem Aufsitzbaum befinden, wenn ausreichend Regen gefallen ist. Deshalb haben diese Pflanzen ihre Kohlenstoffdioxidzufuhr auf die Nachtstunden verlegt. Sie halten ihre Spaltöffnungen am Tag geschlossen, um kein kostbares Wasser zu verdunsten, und öffnen sie während der Nacht, wenn die Umgebungstemperaturen niedriger sind. Aber leider gibt es während der Nacht keine Energie aus Sonnenlicht, die aber für die Photosynthese benötigt wird. Deshalb haben die Kakteen, wie gesagt, eine ganz besondere Art der Photosynthese entwickelt. Anders nämlich als die Pflanzen unserer Breiten, die tagsüber sofort das aufgenommene Kohlenstoffdioxid zu Zucker verstoffwechseln, nehmen die Kakteen nachts Kohlenstoffdioxid auf und bauen es in verschiedenen Stoffwechselschritten in einen Stoff ein, meist Apfelsäure, den sie in den sogenannten Vakuolen speichern. Diese Stoffwechselschritte brauchen kaum Energie. Tagsüber dann, wenn die Sonne die Energie liefert, wird dieser Stoff mobilisiert und das in ihm gespeicherte Kohlenstoffdioxid wird freigesetzt und so kann am Tage, trotz geschlossener Spaltöffnungen, innerhalb der Pflanze die Photosynthese ablaufen. Zum besseren Verständnis, wie das funktioniert, könnt ihr euch auf YouTube unser Video anschauen mit dem Titel »Warum sind Kakteen morgens sauer?« Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Damit sich der Weihnachtskaktus bei uns sowohl draußen als auch drinnen wohlfühlt, müssen wir versuchen, ihm ähnliche Bedingungen wie in seiner Heimat zu bieten. So kann der Weihnachtskaktus zwar während der Sommermonate nach draußen, aber da es sich bei ihm ja nicht um einen Wüstenkaktus handelt, sollte er nicht der prallen Sonne ausgesetzt werden, sondern einen geschützten Standort bekommen. Da sein Herkunftsort zwar der tropische bis subtropische Regenwald ist, bitte bedenken, dass er als Aufsitzerpflanze trotzdem nicht allzu viel Wasser zur Verfügung hat und dass es sogar im Regenwald Phasen von geringerem Niederschlag gibt, bis hin zu Tagen, an denen es gar nicht regnet. Meist je nach Lage des Regenwaldes zwischen Juli bis Oktober. Das ist bei seiner Pflege zu berücksichtigen. Der Weihnachtskaktus gehört ähnlich wie der Weihnachtsstern zu den Pflanzen, die wir durch zu viel Gießen schädigen oder sogar umbringen. Wenn beispielsweise die Glieder des Kaktus schlapp aussehen, glauben wir meist, dass das daran liegt, dass er zu wenig Wasser bekommen hat. Aber genau das Gegenteil ist meist der Fall. Insgesamt reagiert er sehr sensibel auf zu viel Wasser und Staunässe mag er überhaupt nicht. So solltet ihr euren Weihnachtskaktus während seiner Wachstumsphase im Sommer regelmäßig gießen, aber die Erde nur leicht feucht halten. Im Herbst legt euer Kaktus entsprechend der dann vorherrschenden reduzierten Regenmenge seines natürlichen Herkunftsortes eine Ruhephase ein. In dieser Zeit solltet ihr in merklich weniger gießen oder sogar vorübergehend das Gießen einstellen. Während er blüht, ist dann wieder auf ausreichend Feuchtigkeit zu achten. Nach der Blüte, im Frühjahr, legt der Weihnachtskaktus erneut eine Ruhephase ein, während der ihr eurer Pflanze nur so viel Wasser gebt, dass der Boden nicht austrocknet. Damit euer Kaktus an Weihnachten blüht, sollte er ab September weniger als 12 Stunden Licht bekommen, habe ich in allen Pflegetipps gelesen. Jedoch leuchtet mir das nicht ganz ein, da im Regenwald das ganze Jahr über die Tageslänge mehr oder weniger konstant bei 12 bis 12,5 Stunden liegt. Vielleicht liegt das ja daran, dass es sich bei unseren gekauften Exemplaren um Hybride handelt, die auf spezielle Bedingungen hin gezüchtet wurden. Allerdings muss ich sagen, dass ich meinen Weihnachtskaktus noch nie gegen künstliches Licht abgeschirmt habe und er doch an Weihnachten geblüht hat. Anscheinend ist er weniger empfindlich gegenüber künstlichem Licht als der Weihnachtsstern, bei dem es mir nur sehr selten gelungen ist, dass er an Weihnachten rote Blätter hatte. Manchmal war allerdings der Blühzeitpunkt meiner Schlumbergera schon einige Wochen vor Weihnachten und an Weihnachten war er schon verblüht. Wie überhaupt mein Weihnachtskaktus manchmal sogar zweimal im Jahr geblüht hat, im Winter und im Frühjahr. Damit hier keine Missverständnisse auftreten, der sogenannte Osterkaktus, der viel Ähnlichkeit mit dem Weihnachtskaktus hat und im Frühjahr und zur Osterzeit blüht, gehört zwar auch zur Familie der Kakteengewächse, aber nicht zur Gattung der Schlumbergera, sondern zur Gattung der Hatiora. Die zweite Blüte meines Weihnachtskaktus hat also nichts mit dem Osterkaktus zu tun. Ich hoffe, dass diese Pflegetipps hilfreich waren. Ihr könnt uns gerne schreiben, ob ihr sie bei eurem Weihnachtskaktus erfolgreich angewendet habt und euer Kaktus an Weihnachten tatsächlich geblüht hat. Im Zweifelsfall könnt ihr euch natürlich in der Gärtnerei eures Vertrauens Tipps geben lassen. Zum Abschluss der heutigen Episode noch einmal eine Zusammenfassung der Besonderheiten des Weihnachtskaktus. Erstens, er ist ein Exot aus dem tropischen bis subtropischen Regenwald im Südosten Brasiliens, wo er auf Bäumen wächst, ohne von ihnen zu schmarotzen. Zweitens, er hat eine besondere Art der Photosynthese, die man als Crassulaceous Acid Metabolism, abgekürzt CAM, bezeichnet. Drittens, er reagiert sehr sensibel auf übermäßiges Gießen, mag es hell, aber keine volle Sonneneinstrahlung und möchte auf keinen Fall mehr als 12 Stunden Licht, eher weniger, damit er zu Weihnachten blüht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Episode über den Weihnachtskaktus und ich euer Interesse für die nächste Pflanze in diesem Weihnachtsspecial geweckt habe. Lasst euch überraschen, um welche Pflanze es gehen wird. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit und bleibt gesund und neugierig. Eure Uschi Rostedt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Potsdam Science Park.